So, Tommy, jetzt braucht es wirklich 10 ganze Folgen Trailfellows, bis wir endlich an ein Thema kommen, worauf ich wirklich geil bin. Ja? Und zwar Ballern. Wir reden heute über das anaerobe Ausdauertraining, wie die Definition dazu ist, wofür du es brauchst, was da so im Körper passiert. Dazu gleich mehr.
Willkommen bei Trailfellows, deine Trailrunning-Coaches. Der Podcast, der dich auf jedem Trail begleitet.
Hallo Marius.
Hi Tommy, was geht? Was geht? Ja, Tommy, du bist jetzt ja nicht nur ein Trailfellow, sondern du bist ab sofort auch ein Schmied, ja? Einer unserer Schmiedler, und nicht nur ein einfaches Mitglied, sondern wir freuen uns wirklich sehr, dass du deine Expertise auch in der Laktatschmiede in Zukunft zum Besten gibst.
Ich freue mich, ein Laktatschmied zu werden. Aus zweierlei Gründen freue ich mich, ein Laktatschmied zu werden. Wir sind ja die langsamen Einheiten lieber als Ultraläufer. Und deswegen ist Laktat in meinem Training häufig manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Zumindest in der Form, wie du es magst. Deswegen glaube ich, ist es auch notwendig gewesen, mindestens 9 Folgen Anlauf zu nehmen, bis wir dann wirklich ins Ballern reinspringen, damit du wenigstens einmal eine lange Einheit durchziehst. Ja,
Ja.
hör dir alle 9 Folgen am Stück an, das macht die Grundlage und dann gehen wir in Folge 10. Wo sind wir noch gar nicht in Folge 10? Wie kommt der nächste Woche?
Die sind wir jetzt in Folge 9 oder
Oder
10?
sind wir in
10.
Folge 10?
Wir
Wir
sind
sind
in
schon in
Folge,
Folge 10.
das ist
Wir
schon die
sind
Folge 10.
zweistellig.
Wir sind
Ja.
zweistellig, Tommy, ja? Ein kleines erstes Jubiläum, ein kleiner erster Meilenstein. Finde ich richtig gut, ja? Zehnte
Ja,
Folge und dann auch noch so ein geiles Thema.
ich bin total überrascht gerade. Ich hatte mit der Folge 10 jetzt im Kopf nicht gerechnet. So bereiten wir uns auf die Folgen vor. Nur für euch,
Ja,
voll und ganz.
wir haben uns vorher eine halbe Stunde verquatscht, aber über Gott und die Welt und eben nicht über das, was wesentlich ist, nämlich die Inhalte, die hier heute für euch bereitgestellt werden. Aber welche Inhalte, gehen wir nochmal zurück auf die Laktatschmiede, welche Inhalte stellst du denn dort bereit? Was ist denn so deine Intention, da ein bisschen auch mitzuspielen und für die ganzen Schmiede dort drinne einen Mehrwert zu bringen.
Na, ich freue mich auf jeden Fall dabei sein zu können und mit allen Athletinnen und Athleten, die jetzt schon drin sind, in Austausch zu gehen und hoffe und glaube ganz stark, den Blick auf die Ultradistanzen, auf den langsamen Ultratrott richten zu können und meine Erfahrung, Trainingserfahrung, aber vor allen Dingen auch eigene Läufererfahrung im Bereich von Etappenrennen, im Bereich von langen Kanten, Trainingsvorbereitung mit hoher Intensität, dann wirklich auch ja, allen Interessenten darbieten zu können. Und darüber hinaus, ich erzähle gern was zum Thema Equipment. Ist das wirklich alles notwendig, was wir da brauchen, was wir meinen zu brauchen? Ich erzähle gern was, haben wir letzte Folge gemerkt, zum Thema Schuhe. Und alles auch, was sich so rund ums Thema Laufen ansiedelt und was mir da besonders am Herzen liegt, weil das ganz viele Menschen sind da draußen, die häufig zu kurz kommen. Das ist das Thema Support. Und zwar auch die Wichtigkeit von Supporterinnen und Supportern für uns Läuferinnen und Läufer. Um
Ja.
die ein bisschen mehr in den Fokus zu bringen und vielleicht auch mit ein bisschen Informationen anzusiedeln, was heißt es denn richtig zu supporten für Athleten, aber vor allen Dingen auch, was heißt es für die den Support umsetzen müssen und dürfen.
Und da spielst du sicherlich dann auch entsprechend auf die längeren Distanzen, also vermehrt auf die längeren Distanzen an, weil ich sag mal, bei meinen 30, 40 Kilometer Trails. Das schaffe ich gerade noch so, mir die paar Kohlenhydrate selber mit in den Rucksack zu stecken. Aber wenn es dann durch die Nacht geht, vielleicht sogar durch die zweite, da wird es dann schon interessant und da braucht man dann auch mal jemanden, der einem auch mal gut zuredet bei der VP und so weiter. Solche Themen, auch Verhalten vielleicht an der VP, ja, was super interessant ist. Also ich freue mich riesig, dass wir so viel Ultra-Expertise jetzt da noch mit reinbekommen, ja. Also dann auch von meiner Seite hier nochmal herzlich willkommen mitten im Kern der Laktatschmiede, nicht im Feuer stehend, aber so sehr nah dran, ja. Und ja, was für mich auch super super spannend ist, Leute, ihr wisst ja, meine längste bisher gelaufene Distanz war halt gut, wenn man jetzt so Transalpin, alles klar, ja, ein großer Etappenlauf, aber ansonsten liege ich da so bei 75 Kilometern. Und ich kann zwar, weiß zwar, was passiert bei 100 Kilometer, 120, 160. Ich habe da sehr, sehr viel Erfahrung durch Athleten und durch Recherche, Hörensagen und so weiter, was man dafür braucht auch. Aber es ist sicherlich nochmal ein großer Unterschied, wenn du jemanden vor dir hast, der das Ganze auch schon mal durchgemacht hat. Ja, das ist einfach so. Es hat was mit Erfahrungswerten zu tun, die dann mit einer Rolle spielen, mit einer gewissen Abgeklärtheit aus Erfahrung und so weiter. Und ja, deswegen haben wir da jetzt einen ja, Spezialisten, möchte ich fast sagen, der da sich auch auf solche Themen auch besonders freut. Ja. Ich bin ja bekennender Backyard-Hasser. Ja. Mir braucht man mit sowas nicht kommen. Ja. Die Athleten sind schon immer ganz kleinlaut, wenn irgendeiner wieder ein Backyard laufen will. Die trauen sich immer gar nicht schon mir Bescheid zu sagen, wann der stattfindet und so, weil ich dann immer schon mit den Augen roll. Und einem Athleten habe ich es jetzt sogar verboten. Ja, da passt es mir nicht in den Trainingsplan bei ihm. Ist aber sehr, 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 sehr freundschaftlich ausgegangen, das Gespräch. Er hat sich das schon gedacht, dass es nicht so reinpasst.
Er trainiert jetzt bei mir.
Ja, genau, genau. Ja. Und genau, Augen auf bei der Trainerwahl. Ja. Ja. Und genau, also Leute, falls ihr wissen wollt, was das ist, schaut mal in die Videobeschreibung, Laktatschmiede. Und wir gehen mal, ja, lass uns mal ins Thema reinsteigen. Super spannend. Ich habe mich total darauf gefreut, die ganze Woche schon. Und zwar, weißt du warum, Tommy? Weil ich, und ich habe heute richtig geile Laune, weil ich einfach wieder unterwegs bin. Ja, ich habe hier extra, wer es sieht im Video, die Cappy auf, Transvulkan, ja. Ich habe mir heute Vormittag, habe ich mir schön Bergintervalle reingedrückt, durch die Venen, anaerob, rein, ja, Laktat vom Allerfeinsten produziert und habe mir dabei meinen eigenen Transvulkania-Film nochmal angeschaut. Das war sehr emotional, ich habe zum Schluss sogar ein bisschen geweint, ja, auf einem Auge. Ich weiß nicht genau, ob es an der Anstrengung lag, ob das Schweiß war oder ob ich wirklich sehr, sehr, sehr emotional war am Ende, ja. Aber, wie gesagt, ich bin I'm back, Motherfuckers. Ich freue mich sehr drauf, wieder im Training zu sein, ja, nach meiner kleinen Krankheitsodyssee.
Da werde ich dir den wunderbaren Song von der Band Danko Jones ans Herz legen. Guess who's back? It's me, Motherfucker.
Ja, das schreibe ich mir mal auf. Ja, den ziehe ich mir rein. Ja,
hört alle mal rein. Das ist ein perfekter Song für das anaerobe Training, was wir heute im Podcast besprechen wollen in der Folge. Danko Jones.
Anaerobes Ausdauertraining. Wir hatten schon in einer Folge, ich glaube, das war die Folge 4, das aerobe Ausdauertraining. Ja. Die Folge läuft sehr gut. Das ist unsere beste Folge.
Ja? Das ist die beste.
Die meistgeklickteste Folge. Ich denke, dass genau solche Themen nämlich für euch wahnsinnig interessant sind. Und ja, das ist im Prinzip dann das Pendant, der Deckel dazu oder die zweite Komponente, die da noch fehlt, im Groben gesagt. Und wir befinden uns da ja irgendwo in einem Energiesystem für den Körper. Ja? Also ob nun aerob oder anaerob oder der aerob-anaerobe Übergang. Ja, wir werden da jetzt noch mit noch mehr solchen Fachbegriffen um uns rumschmeißen, ja, damit euch die Ohren schlackern. Nee, wir wollen das Ganze mal versuchen, möglichst leicht aufzubröseln heute. Wenn du also die Folge über aerobes Ausdauertraining noch nicht gehört hast, dann hör da gerne im Anschluss mal rein. Denn das ergänzt dann sozusagen das, was wir heute erzählen. Und Tommy, nee, sag du musst mir das Maul totauen heute.
Nee, ja, das liegt mir fern. Du hast es gerade so schön umschrieben mit, wir werden euch das auf verschiedenen Wegen darlegen. Und dieses Wort aerob und anaerob, das ist letztlich ja alles so blöd aussprechen. Ne? Wir können es ja mal runterbrechen. Ne? Also wenn ihr die Folge über aerobes Training gehört habt, konntet ihr währenddessen noch sagen, haltet die Schnauze, hört auf, so Mist zu erzählen, ihr Trailfellows. Ja? Bei der Folge über anaerobes Training, wenn ihr das während des anaeroben Trainings hört, habt ihr keine Puste mehr, um zu reden. Das ist ungefähr der Unterschied zwischen den beiden Trainingsarten. Ne?
Genau, so kannst du dir das merken. Ja. Das ist eine schöne Eselsbrücke. Also, ja, wenn du uns nicht mehr sagen kannst, wir können die Schnauze halten, dann bist du im anaeroben Training. Ja, sehr, sehr gut. Und genau das ist es auch, ja. Aerob, also aerob heißt ja sowas wie Luft, ja, kannst du auch als Sauerstoff deklarieren in dem Kontext. Und das ist eben im aeroben Bereich ist es eben das Training, die Energiebereitstellung ohne Sauerstoff. Ja? Jetzt funktioniert der Körper ja nicht auf Knopfdruck, dass wir sozusagen ein System anschalten, das andere ausschalten, sondern es gibt immer so Übergangsbereiche, wo wir dann so Mischstoffwechsel oder Mischenergiebereitstellungssysteme am Laufen haben. Und wenn wir von dem so ziemlich rein aeroben Bereich, ja, über die erste Schwelle, die aerobe Schwelle rübergehen, dann kommen wir in den anaeroben Energiestoffwechsel. Und das ist dann ein Mischstoffwechsel, wo sich dann eben der Energiestoffwechsel mit Zufuhr von Sauerstoff oder rein aus dem Sauerstoffbereich mit dem ohne Sauerstoff abwechseln. Ja? Und das Ganze funktioniert, wenn du das in die Intensitätsstufen mal einordnen möchtest, um zu wissen, wo befinden wir uns da. Das ist so Beginn der Zone 3 oder Ende der Zone 2. Ja? Das ist so dieser die aerobe Schwelle, die erste Schwelle sozusagen. Ja? Und da gehen wir in diesen Übergangsbereich. Da wechselt sich dann der aerobe Stoffwechsel und der anaerobe Stoffwechsel ab. Und der anaerobe Stoffwechsel wird natürlich immer stärker vertreten sein, umso intensiver wir uns bewegen, umso höher wir in der Zone 3 unterwegs sind. Ja? Und irgendwann kommen wir dann an den nächsten Schwellenbereich, wo der Körper wieder merkt, oh, das ist jetzt hier jetzt nochmal ein anderer Intensitätsbereich, ich muss mein Energiesystem nochmal umstellen, weil ich habe zu viel Produkt von A und zu wenig Produkt von B und so weiter. Der Körper stellt sich dann nochmal um. Wir kommen dann in den Bereich der anaeroben Schwelle, auch einfach Schwelle genannt oder Laktatschwelle oder LT2. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Begriffe. Ich glaube, diese Begriffhäufigkeit ist auch was die Leute draußen wirklich
verwirrt.
Ja? Ja. Eigentlich ist das System gar nicht so schwer.
Eigentlich ist das System, wenn man es mal runterbricht, klar, man könnte jetzt anfangen mit
das dürfen wir aber nicht sagen. Das ist hochkomplex.
Ja, ja. Wir können natürlich jetzt anfangen mit, wo wird Energie, wo wird Kraft für die Muskulatur gebildet. Wir können mit Mitochondrien anfangen und die Kraftwerke der Zellen und was man alles in vielen, vielen Podcasts auch überall immer wieder hört. Aber faktisch...
Ich google mal nach physikalischen Formeln dazu, ja. Um die Leute maximal abzuholen.
Das können wir dann auch noch reinsetzen, genau. Hoch 3 Wurzel aus X, aber abgeleitet von und so. Und so ähnlich hieß das doch damals in der Schule. Ja, lange her. Nein, wir können ja noch mal ein Stück runterbrechen. Was haben wir denn? Wo ziehen wir denn die Energie her? Die Energie ziehen wir entweder aus unserem Fettstoffwechsel, aus Fetten, dafür braucht es Sauerstoff, um das Ganze zu verarbeiten. Das muss der Körper zur Verfügung gestellt bekommen, um daraus durch einen relativ langfristigen oder länger dauernden Prozess Energie zu gewinnen, um es mal völlig unwissenschaftlich zu erklären. Und irgendwann kommen wir an dem Punkt, wo das nicht mehr ausreicht, wo die Energiebereitstellung mit Hilfe von Sauerstoff nicht schnell genug geht, um der Muskulatur genug Kraft zu geben. Und da switchen wir in diesen Bereich ohne Sauerstoff, in den anaeroben Bereich, und der Körper holt sich schlichtweg aus verschiedenen Zuckerarten, um es mal ganz plakativ auszudrücken, die Kraft, die er braucht. Plus davon haben wir leider viel, viel weniger zur Verfügung.
Das ist ein einfaches System für den Körper, ein schnell verfügbares System, aber es ist eben, die Speicher sind nicht so fett gefüllt wie im Fettstoffbereich. Ja,
ja, und um auf den sauerstofflastigen Segment nochmal runterzubrechen, das ist das, was wir die letzten Folgen ja auch beim aeroben Training gesagt haben, diese Grundlagenausdauer ist einfach dafür da, um den Fettstoffwechsel so lange und wie möglich umsetzen zu können, um sie innerhalb der Pulszonen auch immer weiter nach oben zu treiben, also die Schwelle nach oben zu verschieben, um so spät wie möglich auf den Zucker zugreifen zu müssen. Was aber nicht machen solltet, ist, in einem ausgewiesenen Fettstoffwechseltraining zwischendurch zu verpflegen mit Gel, Riegeln oder was die Industrie uns da allen zur Verfügung stellt, weil dann sagt der Körper, Zucker, Snickers, nehme ich, scheiß darauf den Fettstoffwechsel. Und damit killt er das ganze aerobe Training.
Wobei da bin ich doch ein bisschen anderer Meinung. Ich bin trotzdem der Meinung, dass man sich gut, also es gibt ja verschiedene Fettstoffwechseltypen. Wir hatten ja schon mal geklärt, ich bin jemand, der sehr, sehr kohlenhydratlastig Energie verbraucht. Ja? Auch bei sehr, sehr niedrig intensiven Bereichen habe ich schon große Teile Kohlenhydrate mit drin, die da verbrannt werden und die da verbraucht werden. Und der Körper fordert sich die natürlich auch nach. Jetzt kann ich natürlich mein Training versuchen, möglichst auf Fettstoffe wieder anzupassen. Das mache ich auch über eine sehr, sehr ausgewogene aerobe Trainingsverteilung, Belastungsverteilung. Aber ich merke trotzdem nach wie vor, dass ich relativ schnell Hunger habe, ja, und da in so Hungeräste laufe. Und das ist einfach nicht schön. Das heißt, ich ziehe mir dann schon auch nochmal ein Gel rein. Was ja dem aeroben Training oder dem Fettstoffwechseltraining zugute kommt, ist, wenn man einfach schon mit ein bisschen vorgeleerten Speichern losläuft und dann kann man auch irgendwann mal ein Gel nehmen. Man muss ja beim Stundenlauf jetzt nicht unbedingt ein Gel nehmen, da kann man sich ja gut genug verpflegen, sodass man die Stunde aushält. Aber wenn es dann irgendwann so Richtung anderthalb, zwei Stunden geht, da kann man dann auch in einem, also ihr müsst jetzt nicht auf eure Verpflegung verzichten. Ich bin sogar eher jemand, der propagiert, sich möglichst gut im Training zu verpflegen und dass man trotzdem die Fettstoffbereiche trotzdem gut ansprechen kann. Wir reden hier immer von Potenzialen, oder? Also du hast manchmal einfach ein bisschen mehr Potenzial, was du rausholst aus dem Training und dann manchmal ein bisschen prozentual weniger Potenzial. Und das ist einfach nur der Unterschied. Ja? Das heißt nicht, dass du deswegen dann auf einmal dein Fettstoffwechseltraining kaputt gemacht hast dadurch, dass die Trainingseinheit nichts mehr wert ist. Das nicht. Aber es ist sicherlich, steckt ein bisschen weniger Potenzial in der Adaption drin, als wenn du das gelassen hättest mit dem Gel. So würde ich es vielleicht nochmal,
genau. Es gibt kein Entweder-Oder, ja.
Genau.
Das ist in der Regel immer ein Mix aus allem. Und wie du sagst, wenn ich ein aerobes Training fahre und nach anderthalb Stunden ein Gel nehme, das habe ich vorhin so nicht gemeint, klar, dann habe ich trotzdem anderthalb Stunden lang Fettstoffwechsel trainiert.
Genau. Und
wenn ich dann den Gel nehme, weil ich einfach in ein Energiedefizit laufe, dann sind die anderthalb Stunden dadurch nicht weg. Das ist
Genau. Man darf natürlich auch nicht vergessen, auch das Gehirn braucht den Zucker, ja, um anständig zu arbeiten. Und wenn man so plemplem über den Hauptschule, dann nehmt euch, verpackt euch mal ein Gel ein. Als Pausenbrot. Als Pausensnack.
Das ist Waldorf-Schulabitur. Ja.
Genau.
Ja, die immer mit Hilfe von Gelen gemacht, ja.
Genau, na, die Waldorf-Schüler, die müssen sich dann irgendwo eine Bienenwabe suchen, ja, wo ein bisschen Honig fließt oder so, ja, zwischendurch.
Aber die müssen das vorher aufmalen.
Im Waldkindergarten, ja.
Genau.
Aber das ist ein anderes Thema. Was ich super interessant finde, ist natürlich auch dieser besondere Schwellenbereich in der LT2, ja. Also wir kommen ja, wenn man so will, Tommy hat es erklärt, eigentlich auch diesen Mischbereich, ja, diesen Übergang, was passiert da im Körper. Es fehlt einfach der Sauerstoff, ja, um die Energie aus Fettstoffen bereitzustellen. Das heißt, es müssen andere Energiesysteme her. Und der Körper ist dann ein wahnsinnig intelligentes Konstrukt, wirklich sehr, sehr komplex aufgebaut. Und das, was wir jetzt erzählen hier, ist quasi für einen Biochemiker so richtig asoziales Halbwissen. Ja.
ja.
Von daher, merkt euch, also wir gehen da auch jetzt nicht zu tief rein, weil ich bin da, also ich nehme mir da nicht raus, diese ganzen biochemischen Prozesse genau aufschlüsseln zu können. Was aber klar ist, ist, dass sich in diesem Mischstoffbereich dann so langsam das Laktat anhäuft. Ja? Also wir kumulieren Laktat. Schöne Grüße gehen raus an Matze, der hasst es, wenn ich so rede, ja, wenn ich so eine komischen Wörter benutze, die sonst keiner sagt. Wir kumulieren in der Majorität Laktat, ja, und das machen wir so lange in einem völlig legalen und völlig unspektakulären, in einer unspektakulären Häufigkeit, ja, dieses Laktat zu produzieren, bis wir irgendwie dann sehr nah an oder ja, bis kurz vor oder bis an die LT2, also die Laktatschwelle kommen. Ja. Bis zu diesem Bereich, also in diesem Mischstoffbereich, der ist sehr interessant, Zone 3, Die einen laufen das quasi fast immer, wenn sie unterwegs sind, in der Garbage Zone, in der sogenannten. Das ist aber nur so lange eine Garbage Zone, wie du es das ganze Jahr machst. Wenn du die dafür nutzt, die Zone 3, und da sind wir oft im Wettkampfspezifischen, in der wettkampfspezifischen Ausdauer als Trail- und Ultraläufer. Und wenn wir diese Zone können wir dann sehr gut vor dem Wettkampf nutzen. Ja, so in der Peak-Phase, in der Build-Phase fängt es schon an. Da können wir dann wirklich sehr, sehr lange mit einer erhöhten Laktatkonzentration arbeiten, aushalten. Wir haben eine extrem hochwertige mitochondriale Produktion. Wir haben eine extrem hohe Enzymaktivität. Darauf komme ich dann nochmal gleich ein bisschen tiefer zu sprechen, wenn ich über diesen aeroben Stoffwechsel nochmal, Stoffwechsel spreche. Da gehe ich dann gleich nochmal rein, wie das mit dem Laktat funktioniert. Das ist ja so ein bisschen mein Lieblingsthema. Und ja, da haben wir sozusagen auch, ihr habt es vielleicht schon mal gehört, den Sweet Spot oder die Steady State, ja, wie man es gerne nennt. Das ist so der Bereich, der wirklich ganz kurz unter der Laktatschwelle ist, ja. Und wir haben oft im Straßenlaufbereich, wenn man ein sehr gut ausgebildeter Läufer ist, ja, mit einer sehr hohen Laktatverträglichkeit oder einer sehr geringen Laktatbildungsrate, ja, dann schaffen wir es in diesem subschwelligen Bereich, also so knapp unter der Laktatschwelle, wir reden da vielleicht von 93 bis 96, vielleicht 98% der Laktatschwelle, laufen wir gerne so den Halbmarathon bis maximal den Marathon. Ja, wenn wir sehr gut ausgebildet sind, auch den Marathon. Allerdings, ja, da sind wir auch schon bei 92-94% sehr gut dabei. Aber der Halbmarathon, der geht dann schon so bis 96-98%, dann später auch richtig an die Laktatschwelle und drüber, so auf den letzten Kilometern. Die 10 Kilometer würden wir sicherlich voll im Laktatbereich laufen, ja, von 98-105% oder sowas. Würde ich das pacen, so ungefähr, ja, jetzt legt mich jetzt nicht auf die Zahlen fest, aber das sind so die Ranges, die man sich vorstellen kann. Und von daher merkt ihr schon, umso länger die Strecke ist, umso weiter weg müssen wir uns irgendwie von dieser Laktatschwelle entfernen. Und das ist ein super interessanter Punkt. Warum ist das so? Das hat damit zu tun, dass wir genau an der Laktatschwelle eben Laktatproduktion und Laktatabbau im Verhältnis gleichstellen. Also wir produzieren genau an der Laktatschwelle genau so viel Laktat, wie wir es auch wieder abbauen können. 1:1 im Verhältnis. Und das ist super wichtig zu wissen, weil wenn wir zu viel Laktat produzieren, übersäuern wir dadurch, dass das Laktat eben nicht mehr verstoffwechselt werden kann oder abtransportiert werden kann von den entsprechenden Muskelenzymen. Und darüber dann H-Plus-Ionen gebildet werden, die Muskeln übersäuern. Ja, das bedeutet, wir werden einfach, also umso näher wir an die Laktatschwelle kommen, umso schneller werden wir in den Muskeln sauer. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass wenn du bei 95% von der Laktatschwelle arbeitest, dass du da eben länger eine hohe Leistung aufrechterhalten kannst, als bei 99%. Ja, einfach weil der Körper da dann noch ein bisschen effizienter in diesem Laktatabbau oder in der Laktatverstoffwechslung arbeitet. Ich muss mal was trinken. Ich glaube, Tommy hat sich gerade so ein bisschen weggeträumt hier.
Ich war gerade Pizza holen.
Ja, genau. Genau, ja.
Ich bin so selten im Laktat unterwegs, deswegen ich lausche.
Du musst den Fuchsturm auch mal im anaeroben Bereich hochballern, ja.
Aber das ist doch ein gutes Stichwort. Viele verbinden ja mit Laktat, mit anaeroben Bereichen Intervalle, Sprints. Also irgendwas, was ich schnell auf flacher Strecke, auf der Bahn, auf der Ebene umsetze.
Ja.
Für mich sind Bergsprints in meinem Training eine extrem wichtige Komponente. was die Trainingsgestaltung angeht in dem Tempobereich. Und so wie ich Intervalle nicht mag, ich möchte nicht das Wort hassen in den Mund nehmen, dann wäre es eine Hassliebe, weil wenn hey, ich das sie mache, machen, sie dann, ja? Ja, machen sie dann doch Spaß. Es gibt in Jena eine Laufgruppe, die heißen Intervallexpress, die ich vor schon etliche Zeit her, aber auch ein paar Mal begleiten durfte beim Training. Wenn ich dann dabei war, hat es echt Spaß gemacht, aber alleine mich auf Intervalle zu geben im Training, ich gebe es echt zu, das ist Hass pur. Dann mache ich lieber Berganläufe, Bergsprints in verschiedenen Intensitäten und gehe da ins Laktat. Das ist mir deutlich lieber. Aber da gehen wir vielleicht nochmal auf die verschiedenen Möglichkeiten, sich Laktat, wie du mal so schön sagst, in die Venen zu pumpen.
Machen wir, ja.
Wie ich das erzielen kann, gehen wir vielleicht nochmal ein. Magst du vielleicht nochmal, und ich bin nicht eingeschlafen während deines Vortrages, weil ich ihn hochinteressant fand, magst du vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und ein bisschen mehr auf das Thema Laktat eingehen? Das ist ja auch ein Thema, was immer in aller Munde ist. Und dann hört man, der wird in Millimol gemessen. Was ist denn das überhaupt? Gibt es da Parameter, bei denen man sagt, das ist normal, ich bin ein guter, ich bin ein schlechter Laktatbilder? Kann man das einordnen in irgendeiner Form? Man hat was festmachen anhand des?
Ja, genau. Es gibt ein paar Werte, die super interessant sind, die man sich mal so im Hinterkopf merken kann, aber sich nicht verrückt machen lassen dadurch jetzt im ersten Moment. Also es gibt ja, also erstmal kannst du die Laktatschwelle, woher weißt du überhaupt, was deine Laktatschwelle ist? Und die Laktatschwelle, also die zweite Schwelle, ja, die anaerobe Schwelle, die ist doch auch in dieser ganzen Kommunikation über Training doch ein bisschen die entscheidendere Schwelle, weil wir oft das Training über die Laktatschwelle eben als Grundeinstellung
steuern,
Prinzip. Also über die Laktatschwelle steuern wir das komplette Training, auch das Training im aeroben Bereich, weil es dann sozusagen prozentuale Ansätze ausgehend von der Laktatschwelle, die ist dann sozusagen dieser eine Punkt, entweder Herzfrequenz oder Pace, sind dann 100%. Und wir gehen dann sozusagen in die aeroben Bereiche, das ist dann so 87, 88 Prozent und tiefer, ja, von der Laktatschwelle. Jetzt nicht verwechseln, Leute.
Nicht Herzfrequenz, genau.
Genau. Ihr habt schon öfter mal gehört von prozentualen Ansätzen zur Herzfrequenz. Und das ist dann immer über die maximale Herzfrequenz gemeint. Ja. Also bitte da jetzt nicht verwirren lassen. Es gibt da verschiedenste Ansätze und das sind alles einfach nur Kommunikationsmittel zwischen dem Athleten, der Athletin und entweder einem Trainer, dem Trainingsplan, eben einfach ein Kommunikationsmittel, damit wir alle wissen, wovon wir sprechen. Und wir sprechen jetzt als Grundlage von der Laktatschwelle und von prozentualen Ansätzen, über die wir quasi die Zonen einstellen und die Zonen steuern können, also die Intensitätsstufen. Ja, und da geht es im Prinzip darum, dass wir so bei 88% davon waren wir so in der Zone 1 bis 2. Ja? Das ist dann so der Übergang bei 87, 88, 89% Richtung Zone 3. Und bitte, das ist nicht bei jedem Menschen gleich, der gleiche Prozentsatz, sondern das sind jetzt quasi einfach Faustformeln, die für einen gewissen Anteil der Menschheit hinhauen. Ja? Das sind einfach Wahrscheinlichkeiten. Wahrscheinlich trifft es auf genau dich, wo du das gerade hörst, nicht zu 100% zu. Vielleicht bist du da in der Nähe, aber genau, so ungefähr. Und dann sind wir in der Zone 3, ja, und die zieht sich dann bis knapp unter die 100%, ja, also zwischen 88, 89%, dann bis hoch auf 98, 99% von der Laktatschwelle. Und das ist so dieser Mischbereich im Stoffwechsel, dieser Übergangsbereich zwischen aerob, anaerob. Und dann sind wir zwischen 98%, 102% sind wir genau in dem Laktatbereich drin, an der Laktatschwelle. Wir haben auch manchmal so ein bisschen Tagesformunterschiede, ja, deswegen rechnen wir da 3-4% Schwellenbereich ein und versuchen so ziemlich die Mitte zu treffen mit dem Status quo. Und das ist dann der Bereich, wo wir eben bei trotzdem noch möglichst stabiler Leistungsfähigkeit sehr viel Laktat produzieren und die Möglichkeit haben, eben bei so einem anaeroben Training, also bei einem Intervalltraining im anaeroben Bereich, es schaffen, dass wir möglichst dem Körper viel Laktat zur Verfügung stellen, mit dem er arbeiten muss. In den Pausen das wieder verstoffwechseln, weil wir wieder langsamer werden. Wieder in den Laktatbereich gehen, wieder zurück, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Also Laktat produzieren, Laktat verstoffwechseln. Immer im Wechsel. Und der Körper passt sich ja immer, wie jeder einzelne Muskel, passt sich auch der ganze Körper mit allen seinen Systemen an entsprechende Reize, die du ihm gibst, an. Und versucht die dann entsprechend so zu adaptieren, dass er eben diese Leistung dann erbringen kann, wenn sie gefordert ist. Das heißt, umso häufiger du das machst, und auch da gibt es nach oben natürlich ein gewisses Limit, ja, aber umso häufiger du das dem Körper eben diese Laktatwerte, diese hohen Laktatwerte zum Arbeiten zur Verfügung stellst, umso mehr checkt er, wie das Ganze funktioniert. Ja? Umso besser funktioniert die Enzymarbeit, die Verstoffwechselung, das Wiederverstoffwechseln wieder in Energieträger. Laktat ist ja nichts Schlechtes per se. Laktat macht deine Muskeln nicht per se einfach sauer, sondern das sind die H-Plus-Ionen. Laktat ist im Prinzip nur ein weiterer Stoffwechselprozess, ein weiterer Energieträger, der auch im Körper wieder zu Energie verstoffwechselt werden kann, aber eben anaerob. Ja? Der braucht dann keinen Sauerstoff mehr dazu. Und das ist das Komplexe und das ist auch das Interessante, was der Körper uns da bereitstellt.
Messen könnt ihr das am einfachsten mit einer Leistungsdiagnostik. Und die Leistungsdiagnostik zu einem bestimmten Punkt A und dann bestenfalls zu einem bestimmten Punkt B deutlich später im Trainingsplan nochmal wiederholend. Und dann werden die meisten, wenn das Training gut gesteuert war, gut umgesetzt war, merken, dass sich diese Laktatbildungsrate deutlich anders während der zweiten Diagnostik darstellt als in der ersten. Also man einfach besser geworden ist in jegliche Richtung, leistungsfähiger und vor allen Dingen auch belastungsresistenter.
Ja. Laktat wird gemessen in, lass mich lügen, Millimol pro Liter Blut.
Ja, genau.
Und es gibt noch die Laktatbildungsrate. Dazu, da müsste ich mich noch mal ein bisschen tiefer reinfuchsen, jetzt was auch, also nur damit ich jetzt nicht zu viel Halbwissen erzähle. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ich glaube, dieser Bereich von der Laktatbildungsrate geht irgendwie was von 0,3 bis 0,6 oder 0,9. Und spielt sich immer in diesem Bereich ab. Und wir wollen als Langstreckenathleten, als Ultraathleten, eine möglichst niedrige Laktatbildungsrate haben. Das bedeutet, irgendwo uns Richtung 0,3 bewegen. Und als Sprintathleten, als Kurzstreckenathleten, wollen wir eine möglichst hohe Laktatbildungsrate haben, weil wir eben das Laktat im anaeroben Bereich wieder gut verstoffwechseln können. Okay? Aber ich denke mal, hier hören alles Leute zu, die eher so sich im Ausdauerbereich befinden, eher so 10 Kilometer plus, sag ich mal. Das wird so die meiste Hörerschaft sein. Von daher konzentriert euch einfach darauf, dass ihr wollt die Laktatbildungsrate senken. Ja? Das funktioniert eben auch dadurch, dass ihr Laktatschwellentraining macht. Und eine Sache habe ich noch gehabt, die wichtig war. Genau, ich wollte es nochmal komplettieren. Wir haben noch gar nicht über den komplett anaeroben Bereich gesprochen, über der Laktatschwelle. Das geht so bei 102% los bis, sage ich mal, 110%. Viel mehr schafft man dann in der Herzfrequenz auch gar nicht als 10% über der Laktatschwelle. Das ist dann meistens schon der Maximalpuls. Und das ist dann auch schon der VO2-Max-Bereich, ja, der wirklich sehr anaerob ist, wo wir sehr kurze Intervallfolgen haben, sehr hochintensiv unterwegs sind. Genau, das nur nochmal als zum Komplettieren.
Stichwort VO2 Max, das ist ja auch ein, ja, schon fast ein Buzzword, was sich in den sozialen Netzwerken rund ums Thema Laufen, Trailrunning immer wieder ansiedelt, meistens Anfang des Jahres zu einer bestimmten Saisonzeit. Jetzt ist VO2-Max-Training angesagt, damit ich während des Jahres davon profitieren kann. Wie stehst du denn zu der gesamten VO2-Max-Messung über das, was wir hier alles teuer am Handgelenk tragen, die Werte, die uns auf den Uhren angezeigt werden und so weiter?
Ja, ich bin immer skeptisch bei allem, was eben nicht gemessen wird. Es ist ja eben leider keine Messung, sondern eine Berechnung über verschiedenste Querwerte. Und das ist immer so ein bisschen die Frage, was steckt da für eine Berechnung hinter? Kann man diese Berechnung mit seinen Faktoren, mit seinen Indizes so auf jeden Menschen anwenden? Oder ist das eben auch wieder nur für Max Mustermann eine gute Rechnung. Es ist sicherlich, sind sicherlich Werte, die nicht komplett daneben sind. Ja? Also man wird sich schon als also es gibt so Werte wie eben der VO2 Max-Wert auf der Uhr, der nur über das Handgelenk irgendwie und über die Trainings, die man so macht, gemessen wird. Da sind sehr, sehr viele Messfehler drin, sehr, sehr viele Trainings, die da auch überhaupt nicht reingehören und so weiter. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das noch nicht allzu stark geglättet ist. Dass die Fehleranfälligkeit da noch sehr hoch ist in den Daten. Aber was man machen kann, ist, man sieht zumindest, und das wird die Uhr hinbekommen, die Tendenz dieser Zahl und wo befindet die sich ungefähr und steigt die eher oder sinkt die eher. Ja, das kann man dann schon. Wenn du aufhörst zu trainieren, dann wird auch der VO2 Max-Wert auf der Uhr Stück für Stück absinken. Und wenn du wieder trainierst und auch wenn du im Formaufbau bist, ich meine, Garmin sagt immer unproduktiv, ja, ich weiß nicht, was mit den Leuten da los ist, bei Garmin mit den Entwicklern da, die müssen mal an der Software ein bisschen was drehen, das muss ein Bug sein, ja, es geht ja nicht anders. Aber diese VO2 Max, das wird für dich selber das kann ein Referenzwert für dich sein, aber vergleiche das bitte niemals als gegebenen Goldwert mit anderen oder irgendwie sowas. Also da müsste man dann schon eher einen Spiro-Test machen, eine wirkliche Messung deiner Atemgase. Dann ist auch klar, was das mit dem VO2 Max auf sich hat. Das ist ja die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität was sind das, Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht, ja.
Boah, so oft gelesen und nicht gemerkt. Sowas muss ich jetzt hier gestehen, muss ich nachlesen, kann ich jetzt...
Milliliter pro Liter pro Kilogramm pro Minute.
Pro Quadratmeter.
Hoch 2, genau, mal Pi. Ja, genau so, ja, und genau, ja, also... Ja, um auf deine Frage zurückzukommen, die VO2 Max ist super interessant, ist auch ein wirklicher Leistungswert, da stecken auch die Kilogramm mit drin und so weiter. Man kann schon sagen, höhere VO2 Max, besserer Läufer oder schnellerer Läufer auch, leistungsfähigerer Läufer, niedrigere VO2 Max eben genau das Gegenteil. Aber, und das muss ich nochmal ganz klar sagen, auf dem Trail und vor allem auf längeren Trails, gerade im alpinen Bereich, in technischen Bereichen und so weiter, da sinkt die Priorität der VO2 Max massivst ab und die Fähigkeit, sich im technischen Gelände ökonomisch zu bewegen, also energieeffizient zu bewegen, steigt immens. Ja? Ich glaube, das ist sowieso auch nochmal ein super starkes Thema für eine der nächsten Folgen.
Ja, da bin ich bei dir. Da steige ich auch wieder deutlich stärker mit ein in das Thema. Da liegt dann eher mein Steckenpferd, was das angeht.
Hey, genau, lass uns doch mal, du hast es schon angesprochen, lass uns doch mal so ein bisschen zur praktischen Umsetzung kommen. Du hast schon über Hill Sprints gesprochen. Wie baust du die für dich auf?
Na, grundsätzlich ist das Thema, nennen wir es mal ganz allgemein, Tempotraining in diesem anaeroben Bereich. Darunter läuft es ja bei vielen Athletinnen und Athleten auch im allgemeinen Sprachgebrauch. Ja, ähnlich von der Kreativität geprägt, wie das im Grundlagen-Ausdauerbereich der Fall sein kann. Ne? Und das Ziel ist ja immer das Gleiche, da eine gewisse Tempohärte reinzubringen, den anaeroben Bereich, wie du gerade wunderschön ausgebreitet hast, zu forcieren, auszubauen. Und das mit verschiedenen Arten von Trainingseinheiten. Ob das jetzt kurze Sprints sind, kurze Intervalle, längere Intervalle, mittlere Intervalle mit verschiedenen Auswirkungen auf die eben genannten Bereiche. Und ich habe mich vorrangig auf Bergsprints für mich fokussiert, weil das Thema Höhenmeter in den meisten Wettkämpfen, die ich mache, eine große Rolle spielt. Ja. Und ich merke bei mir, dass ich bei Bergsprints, egal wie lang sie sind, ob sie sich im Sekundenbereich bewegen oder ob sie mehr Hügelsprints sind, sich dann auch mehr im Minutenbereich bewegen, ich deutlich besser in die vorgesehenen Tempo- respektive Pulsbereiche komme, als im flachen Bereich in den Intervallen. Mhm. Das ist so meine große Herausforderung. Vielleicht auch der Thematik geschuldet, dass ich so lange und so viele Stunden, Kilometer in diesem Ultratrott verbringe und es deswegen umso schwerer habe, wirklich in die hohen Pulszonen reinzukommen und da auch verlässlich drin zu trainieren. Mhm. Deswegen habe ich mich persönlich in meinen Trainings auf die Bergsprints fokussiert.
Mhm. Ich finde Bergsprints auch super cool. Ich glaube auch, also diese verschiedenen Intervallformen und so weiter, die brauchen einfach einen eigenen, nochmal einen eigenen Podcast, ja. Wir haben uns ja hier, und das sage ich, wiederhole ich jetzt so ein bisschen auch nochmal wie letzte Folge, auf die Fahne geschrieben, doch eher ein kurzes Format zu machen. Und ich finde, Tommy, ich finde, wir haben das gut besprochen, was das anaerobe Training ist. Wir haben das definiert. Wir haben das so ein bisschen abgegrenzt anhand auch der Zonenbereiche, sodass ihr ungefähr wisst, wo ihr euch da, in welchem Energiestoffwechsel ihr euch befindet. Und ich finde, wir können das ganze Thema Intervalltraining und wie baut man das auf und so weiter, das ist riesengroß und ich habe da einfach super viel Spaß dran. Und das wird dann der nächste Meilenstein, das wird dann die 100. Folge. Nee, aber vielleicht die 11. Ja.
Die 11. und die 100. Ja. So machen wir das.
Denk dran, Tommy, du hast noch genau 2 Folgen mit Cappy.
Ja, richtig. Und dann?
Und danach musst du blank ziehen hier.
Aber sowas von.
Du musst dein Versprechen einlösen. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie hast du die Woche trainiert?
Die Woche, was haben wir denn heute? Wir haben heute Dienstag. Die Woche habe ich noch gar nicht trainiert.
Also jetzt sage ich mal die Woche bis zum letzten Podcast.
Die letzte. Ich habe gut trainiert. Ja, ich war in meiner dritten Woche innerhalb des Mesozykluses, also eines Mesozyklus, und habe letzte Woche sehr stark den Fokus auf Höhenmeter gelegt in Verbindung, und da bin ich dann durchaus immer wieder auch kurzzeitig in den anaeroben Bereich bewusst reingegangen, mit einem Kraftausdauer-Tempo-Aspekt versehen, um Höhenmeter am Stück durchzuziehen, in die Ermüdung zu laufen, in die anaerobe Zone reinzulaufen, mit dem Ziel, oben auf dem Plateau weiterlaufen zu können, ohne mich zu überfordern.
Also klassisch so mittlere bis obere, genau. Zone 3 wahrscheinlich, ja. Schon auch in dieser Steady State, oder was wir angesprochen haben. Das ist einfach der Bereich, wo du sehr gut, intensiv, schnell unterwegs sein kannst. Und das ist irgendwie ein richtig guter, der Bereich tut richtig gut. Man fühlt sich irgendwie schnell, man hat das Gefühl, da geht richtig was, man ist aber auch, ist hart, aber fair, ja, so.
Hart aber fair ist eine gute Einheit. Und dann habe ich am Wochenende was gemacht, was ich persönlich, ich hatte einen 40 Kilometer Lauf auf dem Plan und habe mich aber ganz bewusst dagegen entschieden, 40 Kilometer durch den Wald zu laufen, und habe mal was ausprobiert für mich, von dem ich ja nicht genau weiß, wie ich es finde, aber es hat tierisch Spaß gemacht. Ich bin quasi einen Halbmarathon in der oberen Zone 3 gelaufen, flach, auf Asphalt, ohne Schnee. Bin nach Hause, habe mir die Trailschuhe angezogen, mir die Stöcke genommen und bin nochmal einen Halbmarathon im Wald gelaufen, im Grundlagenbereich Zone 1, Zone 2. Und da Fokus Run and Hike mit knappen 650 Höhenmeter hat er gehabt, die verteilt auf 2,5 Anstiege. Und das war eine spannende Erfahrung. Aus dieser doch starken Ermüdung und für mich ungewohnten, relativ hohen Geschwindigkeit auf der geraden Fläche, auch so lange auf geraden Flächen zu laufen.
Was bist da sozusagen so circa eine Stunde 45, nehme ich mal an, sowas in der Richtung, oder?
Ja, genau, das kommt fast auf den Punkt hin. Genau, das war so roundabout ein 5er Pace, ein bisschen drunter, ein bisschen drüber, kann man mal ganz drauf an. Ich bin jetzt in 5-Kilometer-Runden gelaufen. In Vorbereitung auch auf meinen Backyard, der bald ansteht. Und das war eine spannende Trainingserfahrung, um diese Doppelbelastung zu probieren innerhalb eines Trainings.
Ich finde, das ist ein super, super spannendes Training. Das ist ja mehr so ein, also wir reden ja manchmal davon, ein Training auch progressiv zu steigern, also als Crescendo. Und das ist ja dann eher so ein aggressiver Trainingsaufbau. Ja? Das heißt, zuerst die Intensität und dann nochmal lange, lange den aeroben Stoffwechsel triggern. Super, super spannend, ja.
Ja, also ich habe mir noch nicht ganz daraus abgeleitet, inwiefern kann ich das auch in Trainingspläne einbauen, weil dafür brauchst du dann doch eine relativ starke, du brauchst eine, Du brauchst schon eine Belastungsreserve um den zweiten Teil, aber Belastungsreserve gar nicht mal nur muskulär, sondern auch vom Kopf her, den zweiten Teil nach 1:45 relativ zügigem Laufen dann umzusetzen und dich zu zwingen, in den eben genannten Zonen 1 und 2 zu bleiben und diesen Run-and-Hike-Wechsel auch technisch so umzusetzen, wie er dann im Wettkampf gefordert ist. Das war, glaube ich, mehr mental anstrengend als
körperlich. Also meine Belastungsreserve im mentalen Bereich, die wäre schon aufgebraucht gewesen, wenn ich nur gesehen hätte, was für eine Einheit da auf mich zukommt. Ja.
Genau.
Ja. Ja, ich hab mir heute und am Wochenende auch schöne Einheiten reingedonnert. Ich habe auch eher weniger das gemacht, nicht zu 100% das gemacht, was im Plan stand. Habe es auch wieder auf mich individuell angepasst, weil ich ja auch gerade meinen eigenen Standard-Trainingsplan für die Transvulkanier durchgehe, einfach um mir nicht sagen zu lassen, Marius, das kann man so nicht machen, ja, den kann man so nicht trainieren, sondern der hat eine gewisse Würze, ja, der ist schon hart, aber ich habe auch allen Athleten, die den jetzt machen, gesagt, wie sie den ein bisschen entschärfen können, und auch ich habe mir das quasi so gebaut, und ich habe relativ ungewöhnlich das erste Training nach meiner Krankheit. War dann Sonntag, da war ich mit einem Trail Buddy unterwegs und wir haben uns einen 450 Meter Anstieg, sehr gleichmäßiger Anstieg, das ist eigentlich eine Rodelstrecke, da kamen uns die ganzen Zipfelbobs entgegen, haben wir mit Grödeln an den Füßen, also mit Spikes sozusagen, ja, wer das Wort Grödeln nicht kennt, und dann sind wir da hoch und das ging ohne diesen Reibungsverlust im Schnee oder Eis. Ja, also wir sind nicht ins Rutschen gekommen, sondern das war wirklich ganz glatt eine super geile Steigung, so zwischen 8% und 12%, also alles noch sehr, sehr gut laufbar. Und das haben wir zweimal durchgedrückt, sind zweimal doch auch mit Schmackes runtergelaufen und hatten somit ein wunderbares Training, auch eben am Sweet Spot, also obere Zone 3. Ja. Und gut, ich bin vielleicht das ein oder andere Mal doch in die Laktatschwelle reingehüpft, ja. Das blieb nicht aus, weil ein bisschen flexen musste ich vor meinem Kumpel schon. Und heute, also dann habe ich nochmal ein aerobes Training gemacht. Gestern habe ich mich aufs Rad gesetzt für eine Dreiviertelstunde, einfach versucht, nochmal den Stoffwechsel, die aeroben Stoffwechsel so anzukurbeln, dass auch das Restlaktat so ein bisschen rausgespült wird. Ja. Und heute sollte ich eigentlich auch in der Steigung Lauf-Hike-Wechselzone 2 machen. Es war dann doch am Ende ein sehr, sehr schönes 5-Minuten-Wechseltraining, Zone 3-4 und Zone 2. Also ich bin gehiked in Zone 2, um das zu ökonomisieren einfach in dem Bereich, bei 12% und habe die Intervallphasen dann sozusagen laufend gemacht. Und ich war dann beim ersten Mal schon irgendwie in Zone 3 drin, und dann dachte ich, komm mal, jetzt zieh durch. Und da habe ich auch sehr, sehr schön gearbeitet. Also viel Laktat schon wieder am Anfang der Woche jetzt. So kann es weitergehen.
Mir fällt da gerade ein Aspekt noch ein. Neben dem ganzen sehr, sehr wissenschaftlich ausgerichteten Input, den wir heute gegeben haben. Ich habe vorhin mit einem Athleten telefoniert, bei dem ich jetzt gerade das Thema anaerobes Training nach und nach hochfahre.
Ja,
und jetzt auch stärker.
Der hat das noch nie gemacht, oder?
Der hat das schon vorher gemacht, aber noch nie strukturiert, und wir sind jetzt in dem Trainingsbereich angekommen, wo Intervalle eine deutlich größere Wichtigkeit bekommen, ja, in der Umsetzung her und auch einen deutlich größeren Stellenwert im zeitlichen Aspekt. Und der rief mich an und sagte, ich bin total unzufrieden, es hätte überhaupt nicht geklappt, ich habe dauernd auf die Uhr geguckt und so richtig, ich konnte nicht in den Zonen bleiben und dann wieder rausgefallen und so weiter, und wie machen wir das und können wir das anpassen? Und das hat mich jetzt gerade, weil du auch gerade eben diesen Nebensatz sagtest, und dann vielleicht bin ich doch mal kurz in die Zone 4 gehüpft, das hat mich jetzt zu einem Aspekt gebracht, den wir noch gar nicht angesprochen haben heute. Das, was du gerade erzählt hast, das ist ja auch im Endeffekt Lehrbuch. Max Mustermann da sein. Und vielen wird es so gehen, dass...
Ich nehme das als Kompliment.
Ja, ist so. Aber den meisten da draußen geht es ja wahrscheinlich auch so wie mir, dass vielleicht in bestimmten Bereichen eine Unsicherheit da ist, wenn man das nicht ganz so häufig macht, ja, oder total. Es vielleicht auch nicht so mag. Und mein Appell nur, nehmt das alles ernst, was da im Trainingsplan steht, aber geißelt euch auch nicht selber, dass ihr auf den Pulsschlag, auf die Sekunde genau die jedes Intervall durchzieht. Und wenn ihr merkt, es funktioniert nicht, dann redet man drüber, wenn es einen Trainer gibt, oder analysiert im Nachgang selber, woran hat es gelegen, und passt gegebenenfalls die Intervalle in Länge, in Intensität an, um den Trainingseffekt zu erzielen. Weil ansonsten ist auch das für ein Arsch, wenn du krampfhaft versuchst, dran zu bleiben und merkst, shit, ich schaffe das nicht.
Ja, und Tommy, am Ende fragt man sich halt immer, woran hat es gelegen?
Ja, ja, nein, an mir.
Das fragt man sich nachher immer, ja. Nee, du hast natürlich vollkommen recht. Ich finde auch, das gehört auch zum Thema Intervalltraining, dass wir das beim nächsten Mal, und Leute, haut mal hier bitte in die Tasten, schreibt mal in die Kommentare das Thema Intervalltraining und auch das Körpergefühl dazu, was es vielleicht für Tipps, Tricks gibt, um sich an ein Intervalltraining ranzuwagen, wie man da anfangen sollte, mit welchen Intervallen und so weiter. Diese ganzen Themen, haut mal bitte hier in die Kommentare, ob euch das Thema interessiert. Ja? Schreibt mal ganz fett ballern in die Kommentare, wenn ihr das wollt. Also Ballern, ja, ballern.
Für die Waldorfschüler.
Für die, die den Honig direkt vom Baum essen, ja. Und genau, und dann werden wir das in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall mit aufnehmen, weil das ist wieder ein Thema, darauf habe ich richtig Bock. Da könnte ich mich, das ist mein feuchter Traum, Tommy. Ja.
Sollte ich laufen. Dann laufen alle ab Folge 20 nur noch 5 Kilometer auf der Straße und wir müssen den Namen von Trail Fellows in Backstreet Boys
ändern oder so. Backroad Boys, ja.
Backyard Boys, ja.
Das kannst du mit einem anderen machen. Ich gebe dir die Nummer von meinem Athleten. Der schöne Grüße gehen raus an Ben. Ja. Ben, melde dich mal bei Tommy. Ja. Wenn andere Trainer dich nicht mehr nehmen, dann Tommy nimmt dich. Der im Backyard-Bereich, ja. Genau. Hey, wer es noch nicht gemacht hat, abonniere gerne mal hier bei Spotify für den kostenfreien Mehrwert, den wir hier liefern, und gib uns gerne 5 Sterne, wenn dir die Inhalte gefallen. Das würde uns sehr, sehr freuen. Eine Sache würde ich ganz gerne noch dazu sagen, gerade auch zu dem Abonnieren und zu der 5-Sterne-Bewertung und so weiter. Wenn den Podcast scheiße findet, bitte auch nicht 1 Stern geben. Ja, was noch ganz, ganz wichtig ist, es kursiert ja im Moment sehr viel, und bitte, ich bin überhaupt kein Hater, was das angeht. Ne? Ich will das überhaupt nicht irgendwie, aber es kursiert sehr, sehr viel im KI-Bereich. Ja? Nicht nur bei Podcasts, natürlich auch bei YouTube-Videos und so weiter. Und damit wir die Möglichkeit haben, gegen diese Flut an Content im KI-Bereich noch zu bestehen, als einfach welche zwei, die sich hier mit ihrer Zeit hinsetzen und die Themen ausarbeiten und die über Themen sprechen und so weiter und einfach auch den Faktor Mensch noch mit reinbringen und Erfahrungen und so weiter, damit das funktioniert und damit wir trotzdem irgendwie gehört werden da draußen und Reichweite bekommen und uns ein bisschen wehren können, auch gegen die mit Sprach-Voice-Memo aufgezeichneten, transkribierten Podcasts und so weiter. Ja, erzählt mal von uns und gibt uns mal virtuell ein bisschen Energie über das Abo oder die 5 Sterne wieder.
Wir danken im Vorhinein. Und um uns selber ein bisschen unter Druck zu setzen, an alle Hörer und Hörerinnen bei Apple, die uns noch nicht hören, wir sind dran. Und ich befürchte...
Wir waren noch nie näher dran, Tommy.
Wir schaffen es. Ja. Ich befürchte natürlich nicht. Ich bin sicher. Vielleicht befürchte ich auch.
Es könnte sogar schon sein, dass die 11. Folge auch bei Apple ausgestrahlt wird. Aber also noch nicht zu viel, aber wir sind wirklich nah dran. Wir waren noch nie näher dran. Ja. Wir sind so nah dran wie noch nie. Ja, wie ich am Finish meines nächsten Backyards, meines ersten Backyards. Ja. Okay, Leute, ich wünsche euch eine schöne Trainingswoche. Haut ordentlich rein.
Macht's gut. Wir sehen und hören uns.
Ciao, ciao.